Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Autos mit Verbrennermotor ja, aber nur unterwegs mit klimaneutralen Kraftstoffen. Auf dieses Verbrenner aus Light bis 2035 haben sich die Umweltminister und Ministerinnen der EU in der Nacht verständigt. Zur Freude der FDP, die stets auf Technologieoffenheit gepocht hatte. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Wie passt dieser Kompromiss in die Strategie der Autobauer, die die Elektrifizierung ihrer Flotten ja bereits in Hochgeschwindigkeit vorantreiben? Mehr dazu gleich. Außerdem, wie der Aktienmarkt in Zukunft attraktiver werden soll. Auch dazu gab es heute Eckpunkte für ein Gesetz im kommenden Jahr. Zunächst aber zur Inflation, die im Juni überraschend wieder leicht gesunken ist, auf jetzt 7,6%. Eine kurze Atempause oder ist das schon die Trendwende bei der Teuerung? Brigitte Scholtes ordnet für uns ein.
Die 8 steht im Juni nicht vor dem Komma, zumindest wenn es bei der vorläufigen Inflationsrate bleibt. Die Preise stiegen um 7,6% und lagen damit leicht unter der Rate von Mai mit 7,9%. Denn die Energiepreise legten zwar weiter um 38% gegenüber dem Vorjahr zu, aber die Dynamik ist etwas gebremster als noch im Vormonat, sagt Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ-Bank.
Es gab eine leichte Entlastung, die durchaus spürbar war bei den Kraftstoffpreisen, also Diesel, Benzin und bei dem 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Das hat auf die Inflationsrate gewirkt, hat wahrscheinlich so einen halben bis vielleicht ein Dreiviertel Prozentpunkt weggenommen.
Doch das sei noch kein Grund zur Entwarnung, meint auch Andrea Scheuerle, Volkswirt der DekaBank.
Die Konsumenten fürchten derzeit eine Inflation viel, viel mehr als eine Rezession. Der Arbeitsmarkt ist ein stabilisierendes Element für die Konjunkturprognose und letztlich auch für die Einkommen der Konsumenten.
Das aber gilt nicht für alle, wenn auch wie im Juni die Lebensmittelpreise weiter zulegen. Denn darunter leiden vor allem die Bürger mit niedrigen Einkommen. Gut die Hälfte der Haushalte, die weniger als 2.000 Euro netto im Monat zur Verfügung haben, wollen wegen der hohen Inflation weniger Nahrungsmittel einkaufen, zeigt eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Ihnen müsste die Politik helfen, meint DZ-Bank-Chefvolkswirt Holstein.
Sollte für die Politik die Maßgabe sein, dass man Entlastungsmaßnahmen ganz gezielt für diejenigen Haushalte einsetzt, die eben besonders stark betroffen sind und nicht ganz allgemein für alle.
Die Gewerkschaften könnten nun in den kommenden Wochen mehr Geld für die Arbeitnehmer fordern, die Inflation sich damit festsetzen. Zum Aufatmen wegen der aktuell geringeren Preisdynamik ist es jedenfalls noch zu früh, meint Holstein, auch weil noch nicht klar sei, ob Russland die Gaslieferungen einstelle.
Wenn es dazu kommt, dann steigen die Energiepreise sehr wahrscheinlich noch weiter und dann werden wir wohl auch in den Herbst rein noch höhere Inflationsraten sehen. Wenn es nicht dazu kommt, wenn Russland zumindest die Lieferungen auf dem jetzigen Niveau fortführt, dann denke ich, dass die Inflationsrate gegen Jahresende leicht zurückgehen könnte. Allerdings bleiben wir natürlich auf einem stark erhöhten Niveau und werden wohl auch im Jahresdurchschnitt oberhalb der 7%-Marke bleiben.
Auch im Euroraum dürften die Preise weiter kräftig steigen. Deshalb hat die Europäische Zentralbank schon angekündigt, dass sie im Juli die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht, im September dann einen weiteren, vielleicht größeren Zinsschritt wagt. Das bekräftigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Forum der Notenbank in Sintra gestern deutlich. Die EZB werde jegliches Hindernis angehen, das eine Bedrohung für das Mandat der Preisstabilität darstelle.
We will address every obstacle that may pose a threat to our price stability mandate. We will.
Sagt die EZB-Präsidentin im Beitrag von Brigitte Scholtes. Gegenüber Mai ist die Kaufkraft also zuletzt nicht noch einmal geschrumpft. Entwarnung geben die Ökonomen allerdings nicht. Und auch wenn die Bundesregierung mit Tankrabatt, 9-Euro-Ticket und anderen Maßnahmen versucht zu entlasten, ist die hohe Inflation für viele Haushalte eine Herausforderung. Vor allem für die, die mit ihrem Einkommen unterhalb von 60% des mittleren Einkommens in Deutschland liegen. Die gelten als armutsgefährdet. Und ihre Zahl steigt, nicht nur wegen der Inflation, sondern auch wegen der Pandemie. Volker Fintermer mit dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.
Seit 2006, so auch der heutige Befund im aktuellen Armutsbericht, steigt die Armutsquote der Menschen in Deutschland kontinuierlich an. Aber die Corona-Pandemie hat mit all ihren Einschränkungen weitere Spuren hinterlassen, obwohl sich der Arbeitsmarkt durch den Einsatz der Kurzarbeit eigentlich recht schnell erholt hat. Mit 16,6% hat die Armutsquote einen neuen Höchststand erreicht, sagt Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands.
Das heißt, jeder Sechste hierzulande lebt in Armut. Das sind 13,8 Millionen Menschen. Das sind 300.000 mehr noch als im Vorjahr. Und es sind 600.000 mehr Menschen in Armut als vor Eintritt der Pandemie.
Demnach hat gerade die Pandemie zu einem rasanten Anstieg der Armutsquote in Deutschland geführt.
Die Schutzschilde, die die Bundesregierung eingezogen hatte in 2020, haben gewirkt. Wir hatten damals gedacht, es kommt noch viel schlimmer. Aber offensichtlich haben sie Entwicklungen erst in die verzögert.
Vor allem, weil es einen erheblichen Anstieg der Armut unter den Erwerbstätigen gegeben hat, betont Schneider. Insbesondere bei den Kleinselbstständigen ist die Armut sprunghaft von 9% auf 13% angestiegen.
Viele Soloselbstständige, Freiberufler und andere, die dann zwar ihren Job offensichtlich weitermachen konnten, aber nicht mehr mit ihrem Einkommen über die Armutsgrenze kamen.
Und auch bei den abhängig Beschäftigten hat es eine Zunahme gegeben, die vor allem daraus resultiert, dass das Kurzarbeitergeld das Einkommen nur bis maximal 67% ersetzt hat, was bei niedrigen Einkommen zum Unterschreiten der Armutsgrenze führte. Und das, so Schneider, schlägt auch voll auf die Kinderarmut durch, wo gleichermaßen neue Höchststände zu verzeichnen sind.
Jedes fünfte Kind zählt mittlerweile zu den Armen. Und auch bei Rentnerinnen und Rentnern haben wir mit einer Quote von 17,9% einen neuen Höchstwert, der weit über dem Durchschnitt liegt.
Und nach wie vor gibt es auch starke regionale Unterschiede, die von einer Armutsquote von 12,6% in Bayern bis zu 28% in Bremen reichen und wo die lange währende Ost-West-Unterscheidung inzwischen nahezu aufgehoben ist, weil sich gerade das Ruhrgebiet seit einigen Jahren als die Region mit dem stärksten Zuwachs etabliert hat. Die hohe Inflation verschärft das Problem jetzt zusätzlich, weil etwa die Kaufkraftverluste bei geringen Einkommen oder der Grundsicherung noch stärker ins Gewicht fallen. Dass allein 1,6 Millionen Menschen in Deutschland die Tafeln aufsuchen, um sich mit Lebensmitteln einzudecken, spreche für sich, betont Schneider. Auf der anderen Seite ist die Sparquote der wohlhabenden Haushalte gleichzeitig um knapp 16% gestiegen. Notwendig sei deshalb ein weiteres Entlastungspaket.
Dieses Entlastungspaket aber dieses Mal zielgerichtet auszugestalten und auf die Menschen auszurichten, die wirklich in Not sind.
Angemessen, so der Paritätische Gesamtverband, wären höhere Regelsätze in der Grundsicherung, die um 200 Euro pro Monat angehoben werden sollte, sowie angepasste Einkommensgrenzen beim Wohngeld, um den Kreis der Berechtigten auszudehnen und höhere BAföG-Sätze für Studierende. Ansonsten drohe Deutschland am unteren Rand auseinanderzubrechen.
Meint der Paritätische Wohlfahrtsverband, Volker Fintamer war das, über den heute vorgestellten Armutsbericht. Und die Bundesregierung versucht ja schon seit geraumer Zeit, seit der Pandemie, dieses Auseinanderbrechen zu verhindern, die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch größer werden zu lassen. In der Pandemie mit großzügigen Corona-Hilfen und Kurzarbeiterprogrammen, in der Energiekrise mit einem milliardenschweren Entlastungspaket, sodass die Schuldenbremse seit 2020 ausgesetzt ist. Im kommenden Jahr soll sich das wieder ändern. Das zeigen erste Eckpunkte, die heute bekannt wurden für den Haushaltsentwurf 2023. Aus Berlin berichtet Martin Polanski.
Im Bundeshaushalt 2023 soll die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Das ist das zentrale Signal des Entwurfs aus dem Finanzministerium. Aus Regierungskreisen heißt es, dass die Neuverschuldung von in diesem Jahr knapp 140 Milliarden Euro auf rund 17 Milliarden Euro im kommenden Jahr abgesenkt werden soll. 3 Jahre in Folge war die Schuldenbremse wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden, was dem Bund ermöglichte, in nie dagewesenem Ausmaß Kredite aufzunehmen. Jetzt rechnet der Bund mit deutlich weniger Corona-Ausgaben und die Schuldenbremse soll ab 2023 wieder gelten, was der Kreditaufnahme des Bundes sehr enge Grenzen setzt. Diese Vorgaben hat das Finanzministerium im Haushaltsentwurf 2023 gerade so eingehalten, unter anderem, da es mit zusätzlichen Steuereinnahmen rechnet und eine milliardenschwere Rücklage stärker anzapft als bislang geplant. Allerdings ist der Entwurf mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Wie geht es weiter mit dem Krieg in der Ukraine und der Energieversorgung? Welche zusätzlichen Kosten könnten durch die Kriegsfolgen entstehen? Und nimmt die Pandemie noch einmal so an Fahrt auf, dass dies die Wirtschaft ausbremst und auch die Staatsausgaben deutlich nach oben treibt. Derzeit rechnet die Bundesregierung mit 2,5% Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Und mit dem Haushalt will sie einige Akzente setzen: mehr Geld für Bildung und Forschung, deutliche Investitionen in das Schienennetz, den Wohnungsbau und auch den Klimaschutz. Zudem werden die Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr deutlich angehoben. Die Regierung rechnet auch damit, dass aus dem Sondervermögen Bundeswehr die ersten größeren Summen eingesetzt werden, um Ausrüstung und Waffen für die Truppe zu beschaffen. Für andere Reformprojekte der Ampelregierung wird im kommenden Jahr noch kein Geld bereitgestellt, etwa für die geplante Kindergrundsicherung, das Bürgergeld und auch die Aktienrente. Insgesamt markiert auch der Haushaltsentwurf so etwas wie eine Zeitenwende. Die Finanzpolitik soll wieder stärker auf Stabilität ausgerichtet werden, um damit auch den Inflationsdruck zu dämpfen. Einige Ministerien haben offenbar noch Nachbesserungsbedarf, heißt es aus Regierungskreisen. Viel Zeit bleibt ihnen aber nicht. Am Freitag soll das Bundeskabinett den Entwurf verabschieden. Danach müssen sich Bundestag und Bundesrat bis Dezember mit dem Bundeshaushalt 2023 befassen.
Aus Berlin berichtete Martin Polanski. Der Koalitionskrach in Berlin ist also ausgeblieben. Die Bundesregierung hat sich doch noch auf eine Marschroute geeinigt, die in den Beschluss des EU-Umweltrats aus der Nacht eingeflossen ist. Ein komplettes Aus für Verbrennermotoren ab 2035, wie von der EU-Kommission gewünscht, soll es nicht geben. Aber es sollen dann nur noch Fahrzeuge, auch Pkw, die mit klimaneutralen Kraftstoffen unterwegs sind, neu zugelassen werden. Dazu soll die EU-Kommission nun einen Vorschlag machen. Die von der FDP gewünschte Technologieoffenheit hat sich also erstmal durchgesetzt. Das EU-Parlament muss allerdings auch noch mitmachen. Doch wird diese Technologieoffenheit überhaupt wertgeschätzt von den Autobauern? Mischa Erhardt hat sich umgehört.
Volkswagen und Mercedes legen sich fest. Sie wollen ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr produzieren, die dann mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betrieben werden. Volkswagen hält die Wende zur reinen E-Mobilität also für ein erreichbares Ziel und fordert dafür die ausreichende Versorgung mit Batterietechnik und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Mercedes-Benz antwortet auf Anfrage ähnlich. Aus Gründen der Energieeffizienz sei es am besten, grünen Strom direkt in Batterien zu laden, weil beim Umwandeln von grünem Strom in E-Fuels die Energieeffizienz sinke. Allenfalls für die alten Verbrenner auf den Straßen seien E-Fuels ab 2035 möglicherweise sinnvoll, um den Einsatz fossiler Kraftstoffe zu mindern. Den Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, Stefan Bratzel, wundert es nicht, dass diese Autobauer das Hintertürchen synthetische Kraftstoffe nicht für nötig halten.
Also ich glaube, dass die Hersteller auf das Thema Elektromobilität jetzt ganz klar setzen. Das, was man mit E-Fuels jetzt als mögliche Hintertür offen hält, ist ja, wenn man so will, erstmal eine theoretische Variante. Im Moment liegt unter Laborbedingungen der Preis für E-Fuels bei rund 4-5 €. Man hofft, das durch hochindustrielle Produktion dann deutlich zu senken. Aber klar wird immer sein, E-Fuels werden deutlich teurer sein, als wenn ich mein Fahrzeug mit normalem Strom betanke.
E-Fuels sollen aus überschüssigen regenerativen Energien entstehen. Damit wird aus Wasser der Wasserstoff gewonnen und anschließend mit CO2 verbunden, ein Prozess, der bislang nur in Forschungs- und Pilotprojekten in kleinem Maßstab erprobt wird. Beim Umweltverkehrsverband, VCD, kritisiert man daher das Hintertürchen, mit dem möglicherweise dann auch nach 2035 Verbrenner verkauft, die dann mit E-Fuels betankt werden könnten.
Zum einen gibt es die E-Fuels in den Mengen ja noch gar nicht. Und das andere ist halt einfach auch, wenn die E-Fuels funktionieren sollen, müssen sie wirklich klimaneutral sein. Der Prozess ist sehr aufwendig und teuer. Und man sagt, dass man ungefähr mit der gleichen Menge, die man E-Fuels braucht, kann man 5-mal weiter direkt mit batterieelektrischen Autos fahren. Also insofern zeigt es Ineffizienz auf.
So der verkehrspolitische Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland, Michael Müller-Görnert. Der dritte große deutsche Autobauer BMW argumentiert bereits seit längerem für Technologieoffenheit, also auch den Einsatz von CO2-neutralen Verbrennern auf den Straßen. Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler glaubt zu wissen, warum.
Aus ihrer Position heraus, wo man doch etwas weniger Mittel zur Verfügung hat als VW oder Mercedes, ist das vielleicht verständlich. Man kann nicht alles mit Vollgas betreiben. Man kann auch nicht ganz hundertprozentig auf die Karte E-Mobilität setzen. Man muss seine Werke in der Form auslassen, dass man im Prinzip alles nebeneinander herproduziert. Sie sind eigentlich kein Bremser technologisch, aber sie sind, glaube ich, aus ihrer Rolle eines mittelgroßen Anbieters einfach ein bisschen gezwungen dazu, diese Haltung zu haben.
So oder so gibt es noch weitere Argumente, die dagegen sprechen, E-Fuels in Autotanks zu füllen. Zum einen halten viele Experten, aber auch Autobauer wie Mercedes es für notwendig, diese CO2-neutral hergestellten Kraftstoffe in der Schiffs- oder Luftfahrt einzusetzen. Denn dort sind Batterien kaum verwendbar. Zum anderen dürften E-Fuels aber vor allem in anderen Ländern produziert werden, weil hier gar nicht genug überschüssige, regenerative Energien vorhanden sind. Das wiederum würde neue Abhängigkeiten schaffen, hebt etwa der Verkehrsclub Deutschland hervor.
Soweit Mischa Erhardt. Und wir schauen noch einmal genauer auf den Autobauer Mercedes, der ja schon jetzt, unabhängig davon, was am Ende aus Brüssel an Vorgaben kommt, voll auf die Elektromobilität setzt, und zwar schon bis 2030. Eine zeitlich ehrgeizige Umstellung weg vom Verbrenner, die auch Arbeitsplätze gefährdet. Wie das sozialverträglich gelingen kann, ohne zu einschneidende Maßnahmen, darüber hat sich Mercedes nun mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt. Über die heute vorgestellte Modell- und Standortstrategie des schwäbischen Autobauers berichtet Thomas Wagner.
Für Ergan Lümmerli, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Mercedes-Benz-Gruppe AG, ist es ein, wie er selber sagt, ganz wichtiger Tag.
Es freut mich, dass wir Ihnen nach mitunter harten Verhandlungen und intensiven Gesprächen mit der Unternehmensseite heute verkünden können, dass wir die Fertigung und damit die Fahrzeugpalette an den Standorten Bremen, Rastatt und Sindelfingen erweitern werden.
So steht es drin in jener Vereinbarung, die die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberseite bei Mercedes-Benz am Nachmittag vorgestellt haben. Kernpunkt Electric Only, also bis 2030 ausschließlich Produktion von Fahrzeugen mit Elektroantrieben, soweit der Markt es zulässt, und vor allem aus Betriebsratssicht ganz wichtig, die Produktion der neuen Fahrzeuge erfolgt überwiegend an den deutschen Standorten in Bremen, Rastatt und Sindelfingen. Ergun Lümmerli, der von vorausgegangenen harten Verhandlungen mit der Geschäftsleitung sprach.
Denn es ging um viel, nämlich um die Auslastung der Standorte und damit die Zukunftsfähigkeit und Beschäftigungssicherung.
Vor allem in Rastatt, das Werk, das immer wieder in Frage gestellt worden war, sollen die neuen Modelle der sogenannten MME-Plattform produziert werden. In Bremen geht es um die MBIE-Plattform. Und dann gibt es noch das Stammwerk in Sindelfingen. Jürgen Burzer, Produktionsvorstand bei der Mercedes-Benz-Gruppe AG.
Sindelfingen wird damit das Leadwerk für unser Top-End-Luxury-Segment.
Für diese zweite Stufe der E-Produktionsoffensive bei der Mercedes-Benz Group nehme der Konzern dann auch ordentlich Geld in die Hand, betonte Vorstand Jörg Burzer.
Wir investieren in unser Produktionsnetzwerk mehr als 2 Milliarden Euro.
Sichere Arbeitsplätze an den bisherigen Mercedes-Werken in Deutschland, möglicherweise Aufstockung, Übernahme von Leiharbeitern, das steht auf der Habenseite der Arbeitnehmervertretung. Doch dafür musste sie auch Zugeständnisse machen. Mehr Flexibilisierung in der Produktion. Ergun Lümmerli, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates, hat neue Schichtplansysteme zugesagt. Immerhin soll das Volumen der in einem Jahr gefertigten Pkw bei Mercedes von derzeit 2 Millionen Fahrzeugen pro Jahr im neuen Produktionssystem deutlich größer werden.
Soweit Thomas Wagner. Und wir schauen auf den Aktienmarkt, für den sich im Vergleich etwa zu angelsächsischen Ländern wenig Menschen hierzulande begeistern. 2021 waren es laut Deutschem Aktieninstitut knapp 12 Millionen. Diese Zahl wollen die beiden FDP-Minister für Finanzen und Justiz nun steigern und haben dazu heute ihre Initiative vorgestellt. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Wertpapieranlagen sollen deutlich attraktiver werden. Das ist das Ziel einer Initiative von Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann. Besonders gefördert werden soll die Beteiligung von Mitarbeitern an ihren Unternehmen. Bisher sind solche Kapitalbeteiligungen bis zu einer Höhe von 1.440 Euro im Jahr steuerfrei. Die beiden FDP-Minister plädieren für einen Freibetrag von 5.000 Euro. Auch die allgemeine Anlage in Aktien soll einen steuerlichen Anreiz bekommen. So stellt sich Finanzminister Lindner vor, dass Gewinne, die mit Aktien erzielt werden, bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei bleiben.
Wertpapiere sind nicht etwas für Millionäre. Wertpapiere sind etwas für Millionen. Und deshalb müssen wir die Rahmenbedingungen so verbessern, dass auch tatsächlich Millionen Menschen für sich diese Anlageform nutzen können.
Mit einer attraktiveren Aktienkultur würden gerade auch junge Unternehmen gestärkt, die auf Kapital angewiesen seien, ergänzt Justizminister Buschmann.
Wir wollen digitaler werden, wir wollen flexibler werden, wir wollen internationaler werden, wir wollen gründerfreundlicher werden. Und das ist die Stoßrichtung unseres Zukunftsfinanzierungsgesetzes.
Die Eckpunkte der beiden FDP-Minister sollen jetzt mit der Wirtschaft und den anderen Ministerien diskutiert werden. Ziel ist, das entsprechende Gesetz bis Herbst 2023 in Kraft treten zu lassen.
Und was man an der Börse davon hält, werden wir dann gleich erfahren. Hans-Joachim Viehweger war das. Zuvor aber noch zu den Maßnahmen der Bundesregierung, die gegen das derzeit herrschende Flugchaos. Dazu Björn Dacke.
Airlines, Flughäfen und Dienstleister sollen schon bald Personal aus dem Ausland einstellen dürfen. Arbeitsminister Heil von der SPD nennt dafür aber Bedingungen. Die Firmen müssen die Arbeitskräfte direkt anstellen, also nicht als Leiharbeiter. Außerdem müssen sie nach Tarif bezahlen und die Menschen anständig unterbringen. Die Bundesregierung sagt zu, schnell Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse zu erteilen. Für den Rest sehen Innenministerin Faeser, Arbeitsminister Heil und Verkehrsminister Wissing aber die Unternehmen in der Verantwortung. Arbeitsminister Heil spart nicht mit Kritik. Der Staat habe der Luftverkehrsbranche in der Corona-Pandemie mit Milliarden und Kurzarbeit geholfen und trotzdem hätten die Unternehmen Leute entlassen. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD unterstreicht, dass alle Mitarbeiter vor ihrer Einstellung überprüft werden, ob sie zuverlässig sind. Bei der Sicherheit werde es keine Abstriche geben. Airlines, Flughäfen und Dienstleister setzen darauf, dass mehrere tausend Arbeitskräfte aus dem Ausland über den Sommer einspringen, vor allem aus der Türkei. Für die Hauptreisezeit während der Sommerferien kommt das nach Einschätzung von Fachleuten aber zu spät. In Berlin zum Beispiel dauert allein die Zuverlässigkeitsüberprüfung regelmäßig 4 bis 6 Wochen.
Soweit Björn Dacke zum Flughaus und was die Bundesregierung dazu plant. Und damit sind wir bei unserer Börsenreporterin heute, bei Dorothee Holz. Heute kamen ja auch noch Störungen bei der Flugsicherung dazu. Waren die kursrelevant heute?
Absolut. Man hat das Gefühl, man kommt vom Regen in die Traufe als Passagier. Das hat ja den Flugbetrieb erheblich gestört und auch Anleger alarmiert. Die Aktien von Fraport, größter Verlierer im MDAX. Die Aktien büßen 7% ein. Auch bei Lufthansa-Papieren geht es deutlich runter um 4%. Da nützen auch alle Entschuldigungen nichts. Die kamen gestern von der Lufthansa, heute von Fraport. Aber immerhin gibt es eine Einigung zwischen Verdi und EasyJet am Standort, Deutschlandstandort Berlin. Cockpit- und Kabinencrews bekommen eine Einmalzahlung und eine insgesamt knapp 8% höhere Vergütung.
Die FDP, die will die Aktienkultur stärken. Dazu haben die entsprechenden Minister heute Eckpunkte vorgelegt für ein neues Gesetz. Könnte das so funktionieren?
Es sind ja erst Eckpunkte, aber die Reaktionen am Finanzplatz sind naheliegenderweise positiv. Eine bessere Aktienkultur, das fordert man hier schon seit Jahren, namentlich das Deutsche Aktieninstitut, das auch heute Applaus spendet zu diesen Vorschlägen. Man müsse Unternehmen dringend mehr Kapital zur Verfügung stellen. Auch der Verband der deutschen Privatbanken sprach von einem positiven Signal. Zu diesem Plan gehört ja auch, dass Start-ups leichter Zugang zu Kapital bekommen sollen. Und einen solchen Plan oder einen ähnlichen hegt ja auch der Bundeswirtschaftsminister. Also da stehen die Chancen gut, dass sich was tut.
Dann gab es heute noch eine Überraschung. Die Inflation ist im Juni zurückgegangen. Sorgte das für Erleichterung?
Nicht wirklich. Der DAX, der war vor den Inflationsdaten mit 2% im Minus, hat sich etwas erholt. Die Inflation hat tatsächlich eine kleine Pause eingelegt, aber es spielen ja hier ganz klar Sonderfaktoren eine Rolle. In den nächsten Monaten kann es wieder ganz anders aussehen, zumal die Lieferketten weiterhin nicht funktionieren und das behindert die Produktion. Das dürfte die Preise dann auch weiter nach oben treiben, also keine Entwarnung. Der DAX verliert 1,7%, fällt auf 13.012 Punkte.
Schauen wir noch auf die Autoaktien. Gab es da Bewegungen mit der Entscheidung des EU-Umweltrats für einen Verbrenner aus Leit?
Da kommen viele Faktoren zusammen, aber auf jeden Fall stehen Autoaktien ganz oben auf der Verliererliste. Bei VW geht es um 4% runter und auch BMW und Mercedes-Aktien deutlich unter Druck. Ich komme zum Euro. Der ist deutlich gefallen auf 1,0470 $. Bei Anleihen gibt es leichte Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 1,49% und Gold ebenfalls schwächer bei 1.816 $. Die Feinunze.
Börseninformationen waren das von Dorothee Holz. Vielen Dank. Nach dem Documenta-Eklat können Sie gleich ein Interview hören mit Ruan Grupa aus Indonesien in Kultur heute. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.